Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und das hier ist die inzwischen 28. Ausgabe unseres kleinen Podcasts, in dem ich mich mit Persönlichkeiten aus Dresden treffe und mit ihnen über ihren Beruf, über ihr Leben und das, was sie beschäftigt, spreche. Diesmal geht es um den Dresdner Schauspieler Ahmad Meskaha, der schon 1990 am Dresdner Schauspielhaus engagiert war, nachdem er an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig studiert hat. Seitdem ist der 60-Jährige dem Dresdner Theater immer treu geblieben, hat als Ensemblemitglied unzählige Rollen gespielt und ist auch an hiesigen Bühnen wie dem Theaterkahn oder Hoppes Hoftheater aktiv gewesen, hat dort Spuren hinterlassen. 2004 wurde er mit dem Erich-Ponto-Preis ausgezeichnet und gearbeitet hat er mit zahlreichen namhaften Regisseuren, zum Beispiel Stefan Bachmann, Tillmann Köhler oder Volker Lösch. Und doch kann man sagen, war dieses Leben keineswegs nur ein strikt lineares, sondern eines, in dem auch Hindernisse überwunden werden mussten. Auch eines, in dem Ahmad Meskaha auf viele Reisen und Pilgerpfade ging. Von diesen Reisen erzählt der gebürtige Berliner in seinem zweiten Buch »Das Entscheidende entsteht nebenbei«. Das nebenbei einen ganz persönlichen Blick hinter die Kulissen des Theaters und einer außergewöhnlichen Künstlerbiografie erlaubt. Auf der Grundlage ganz vieler verschiedener Textarten, Songs, Gedichte, Tagebuchnotizen oder auch Briefausschnitte, ist ein wunderbares Buch entstanden, sein zweites schon, nach dem Abenteuer, Sport, Reisebuch »Was willst du denn auf Island? Meine Laufreise«. Wir haben uns mit dem sympathischen Schauspieler, Sänger und eben auch Gelegenheitsautor anlässlich einer musikalischen Buchvorstellung im Dresdner Haus des Buches getroffen und diesen Podcast hier aufgenommen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über Feedback und wenn Sie diesen abonnieren, Sie finden ihn auf unserer Website top-magazin-dresden.de, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube. Herzlich willkommen zum Topcast, dem ersten im Jahre 2024. Und ich freue mich sehr, dass ich das Jahr mit einem ganz besonderen Gast begrüßen kann, nämlich Ahmad Meskaha. Und das hat auch einen Grund. Hallo, wir haben schon gerade geklärt, wir sind beim Du. Hallo, Ahmad.
Hallo, Philipp. Und es geht ja schon mal gut los, du hast meinen Namen richtig ausgesprochen.
Das habe ich ehrlich gesagt auch noch mal kurz geübt, ja. Weil ich mir vorstellen kann, dass das nicht immer ganz einfach ist und wahrscheinlich viele Fehler passieren. Und ich mir auch vorstellen kann, dass es sehr nervt über die Dauer.
Das ist ja schon mal eine Geschichte in dem Buch, die da Hans heißt.
Aha, um was geht's da genau?
Also wir sind jetzt relativ schnell schon beim Thema, ne?
Das ja. Buch. Aber das Buch können wir aber noch mal ganz kurz erzählen. Es ist ein zweites. Es heißt, das Entscheidende entsteht nebenbei. Und bevor wir vielleicht auf die Geschichte mit Hans eingehen, gib mir doch mal einen Überblick, was hinter der Idee des Buches steht. Was war die Intention, das Buch überhaupt zu schreiben?
Ich habe mir gesagt, als ich 59 wurde, ich möchte zu meinem 60. Geburtstag im August 2023 etwas tun, was ich sonst bei einem gewöhnlichen Geburtstag nicht getan hätte. Ich habe mir eine Aufgabe gestellt. Ich bin, glaube ich, zu meinem 50. Geburtstag meinen ersten Marathon gelaufen. Der war gleich in San Francisco, aber es war egal, ja. Und zu meinem 40. habe ich mir den ersten Soloabend aufoktroyiert, wo ich ganz allein verantwortlich bin für das, was dann geklatscht wird oder nicht geklatscht wird. Ich dachte, ich muss alleine auch auf der Bühne stehen können, ohne fremde Hilfe. Sozusagen so ein 10-Jahres-Plan. Ja, und da dachte ich mir, da muss ein Buch entstehen, was im Wesentlichen mit den Dingen zu tun hat, die ich denke und fühle. Und da es mir also lästig war, jetzt ein Konzept zu entwickeln, habe ich gedacht, man müsste aus den vielen Zufälligkeiten einen Rahmen machen. Denn die Dinge, die ich da geschrieben habe, habe ich meistens geschrieben, um irgendetwas damit zu erreichen, um irgendeinen Übergang zwischen zwei Liedern zu schreiben, bei Programmen im Theater, um einen Monolog zu verlängern, im Staatsschauspiel bei viel Lärm um nichts. um einen Brief zu schreiben, der mir viel bedeutete, um eine Trauerrede zu halten oder jemanden zu schreiben, der gestorben ist, der es nicht mehr lesen kann, aber nur für mich, um etwas abzuarbeiten. Und die Dinge hatten nie einen tieferen Sinn, gar nicht den Sinn der Veröffentlichung, und haben in ihrem Mosaik, sozusagen in dem Wühlkasten, also man muss sich vorstellen, das ist alles in einem Kasten gewesen, in einem verschlossenen Kasten, das war mein Computer, da habe ich drin gewühlt und habe das rausgeholt und miteinander kombiniert, denn es gibt dann in der Endfolge aus dem Ganzen, ist aus den Liedern, Gedichten, Versen, kurzen Sprüchen ein Mosaik zusammengekommen, das fast eine Vollständigkeit meines Denkens, ich sage jetzt nicht Schaffens, ja, weil ich würde nicht sagen, dass ich ein Dichter bin, ich bin ein Schauspieler, der schreibt.
Und wie beeinflusst sich das gegenseitig? Weil das Spielen gibt es natürlich schon ein bisschen länger, nehme ich an. Es ist das zweite Buch, das jetzt vorliegt. Es ist aus ganz vielen verschiedenen Textarten zustande gekommen. Es gibt Briefe, es gibt Lieder, Gedichte, das hast du ja schon ein bisschen angekündigt. Es ist wie so eine Art Mosaik. Trotzdem ist natürlich deine eigentliche Profession die eines Schauspielers, das bedingt das Schreiben wahrscheinlich ein bisschen. Kannst du das sagen, wie das moderiert?
Irgendwann habe ich bemerkt, dass meine Stärke darin liegt darin, Geschichten zu erzählen. Ich kann und will gerne auch auf der Bühne mit dem Theater Geschichten erzählen, fühle mich dann am wohlsten, wenn ich den Leuten eine Figur vormodelliere, die ich mir lange überlegt habe, mit der sie auf die Reise gehen. Sie folgen meiner Figur. Sie leiden mit meiner Figur, weinen und lachen mit meiner Figur. Und irgendwo habe ich dann auch gemerkt, wenn ich was erlebt habe, dass ich in der Lage bin, das Erlebte mit einigen Gewürzen, da gibt es auch eine Geschichte dazu in dem Buch, einige erlaubte Gewürze, die Dinge noch ein bisschen zu verschärfen, so erzähle, dass sie merkwürdig werden, des Merkens würdig. Und den anderen in einen Zustand versetzt, das auch haben zu wollen oder zu teilen. Und deshalb habe ich angefangen, meine Pilgertagebücher zu schreiben, auch nur so, falls ich sie mal veröffentliche. Ich habe die alle nur geschmiert, immer am Abend in irgendeinem kleinen Ort in Frankreich in einem Bett gekritzelt und habe mir jetzt dann viel Mühe gegeben, die schönsten Geschichten rauszunehmen. Und dann habe ich sie nochmal aufblühen lassen. Das war dann nochmal wie so eine Echse, die man im Computer installiert, die sich dann entfaltet. Die Geschichten wurden dann ganz groß und ich wusste wieder ganz genau, wie das Zimmer aussah. Und dann habe ich die Geschichten jetzt dann für das Buch richtig geschrieben. Und ich wollte gerne, dass die Leute teilhaben an einem Moment in Frankreich, wo ich weder Französisch wusste, noch auch nicht wusste, wie es weitergeht.
Okay, es gibt aber schon dadurch, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt, so viele verschiedene Textarten, die Frage, die sich aufdrängt, ob es einen roten Faden gibt in dieser Art Mosaik. Jetzt heißt das Buch, das Entscheidende entsteht nebenbei. Für mich assoziiert oder verdeutlicht das so ein bisschen die Suche oder beziehungsweise die Nichtsuche eigentlich, weil wenn das Entscheidende nebenbei entsteht, dann ist ja eigentlich gar nicht das wirklich da, mit was man sich beschäftigt. Ist das so der rote Faden, der gefunden werden kann? Oder wie würdest du...
Ich habe mich dann gefragt, warum es die Gedichte gibt, warum ich dieses Gedicht geschrieben habe. Warum habe ich nicht ein anderes geschrieben, warum habe ich gerade das geschrieben? Und was hat mich das jahrelang später noch interessiert? Und ich wusste, dass manche Gedichte etwas vorweggenommen haben, schwerwiegende Entscheidungen vorweggenommen haben. Manche Geschichten sind ganz klein, ganz dünn, ganz schmal und haben einen großen Rattenschwanz für mich im Leben gehabt. Manche Geschichten habe ich eben nur geschrieben, um sie mir zu merken. Und als ich sie nochmal gelesen habe, wusste ich, vielleicht ist es ganz gut, dass ich das auf weißes Papier schreibe. Ich habe ja nicht geschrieben, um Seiten zu füllen, sondern weil ich mir etwas merken wollte, weil ich etwas ausdrücken wollte für etwas. Und das, wie ich schon sagte, Muster stellte sich später her. Dass es für mich entscheidend war, das Lied, was ich mit einem Lied erlebe, ein Lied Glücklands Gloria heute, da fange ich damit den Abend an. Das habe ich geschrieben, als ich krank war, um was zu machen. Dann habe ich gedacht, ich widme es einem meiner größten Vorbilder und Freunde, Reinhard Grebe. Da habe ihm gesagt, ich habe dir ein Lied geschrieben. Da habe ich gedacht, da schreibt der Mensch Ahmad, danke dir. Das kam nie. Dann haben wir uns mal getroffen, da haben wir gearbeitet miteinander und da habe ich ihm das erzählt, da hat er gesagt, habe ich nie bekommen. Also wahrscheinlich so, und dann habe ich angefangen, das Lied selber zu singen, weil ich keine Antwort bekommen habe. Dann habe ich Olga getroffen, die hat das nochmal neu komponiert und heute singe ich es in der zweiten Komposition und mit der Band nochmal ganz anders. Das Lied hat aber irgendeinen großen Ausdruck, diese Ratlosigkeit des Tausendsassers, der angerufen wird und sagt, ich kann. Was habe ich da eigentlich zugesagt? Ich kann, mache ich. Also mein Repertoire, das platzt aus allen Nähten. Ich kann alles. Ich kann auch im Kaufhaus als Kuscheltier rumlaufen. Wie viel kriege ich dafür? Also verstehst du, ich mache auch Werbung. So. Und das nehme ich natürlich aufs Korn. Ich nehme das aufs Korn. Und umso mehr ich lebe, umso mehr merke ich, dieses Lied habe ich ja vor über 10 Jahren oder 12, 13 Jahren geschrieben. Das ist der Tagesablauf des Schauspielers.
Also die Inhalte des Buches sind schon aus einer längeren Zeit entstammt. Die sind jetzt nicht komplett neu, sondern decken eine lange Zeitspanne ab.
Ja, das stimmt. Einige sind, glaube ich, wirklich sehr alt. Wenige sind sehr alt. Die meisten sind so 4, 5 Jahre alt und ein nicht unerheblicher Teil ist frisch, weil ich den letztendlich dann geschrieben habe, weil ich hatte es nur als Krickelkrakel in so einem Heft.
Okay. Welche Rolle spielt denn die Musik beim Zustandekommen des Buches? Weil sie wird ja heute werden ja auch Texte vorgetragen aus dem Buch. Ich glaube, wir müssen mal erklären, wir sind hier gerade im Thalia, im Haus des Buches. Da wird es heute eine musikalische Lesung geben, nehme ich mal an. Welche Rolle spielt die Musik beim Zustandekommen des Buches?
Das ist aber wirklich die Gretchenfrage. Manche Sachen sind auch vielleicht entstanden, weil ich wusste, sie könnten betont werden. Manche Sachen sind in die Noten erhoben worden, die sind nur als Gedicht gedacht. Olga hat mal gesagt, Olga ist der Kopf der Band, 2 Texte pro Jahr. Das ist unser Deal. Und das ist interessant, dass das gar nicht mal so einfach ist. Manchmal hat man einen Flow, ich habe denen relativ viel geschrieben, ja auch Zeug, was nie rausgekommen ist oder was bei Olga einfach liegt und sie ist nicht befruchtet worden, sozusagen. Hat nicht darauf reagiert. Und jetzt habe ich ihr neulich was geschickt. Das fand ich ganz gut, aber es ist noch fragmentarisch. Aber ich habe noch nicht darauf reagiert, sagt sie, weil ich habe noch keinen Zugang. Ja, manchmal schreibe ich auch, weil ich weiß, das wäre gut, wenn wir weiter Lieder machen. Und dann ist es aber auch so interessant, wenn man dann so ein bisschen schreibt, um des Schreibens willen. Also nicht, wie ich jetzt das Buch gemacht habe, sondern was sich aus dem Buch jetzt ergeben hat. Manche sagen, oh, ich freue mich, schreib mal weiter, weil du kannst das so schön, dass man das gerne liest. Ja? Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kommt ja die Frage, was will ich schreiben? Was soll ein Song ausdrücken? Dann habe ich 2, 3 Zeilen. Ich schreibe mir oft, wenn mir was so passiert oder ich habe so einen Begriff aufgeschnappt, ich habe dir mein Herz in den Briefkasten gesteckt, hat neulich eine Freundin, weil es war eine Fassung von einem Stück. Es hat mich so berührt, ich fand den Ausdruck so schön. Habe ich mir das aufgeschrieben, dann versuche ich das zu verarbeiten, funktioniert gar nicht. Und dann schreibe ich und denke, ich habe einen guten Ansatz. Und meistens kriegst du dann mit, du kriegst das Lied gar nicht fertig, weil du im Tiefen gar nicht weißt, was du damit willst, was du damit sagen willst. Ja. Und ich habe den Eindruck, wenn man nicht dran denkt, dass man was zu schreiben hätte, passieren so nebenbei Zeilen, wo du plötzlich beim zweiten Mal sagst, boah, das könntest du ja benutzen. Ich bin auch immer hin und her gerissen. Ich habe mich gefreut, dass die erste Auflage so schnell weg war. Die zweite ist gedruckt, Rechtschreibfehler raus. Aber ich habe jetzt dadurch nicht in mir das Gefühl zu wissen, ich weiß schon ungefähr, was ich da und da jetzt schreiben werde. Das hängt damit zusammen, wie das Leben weitergeht. Und irgendwie habe ich mit dem 60. auch was abgeschlossen. Eine gewisse Phase in meinem Leben abgeschlossen, so, und habe Sachen verarbeitet. Und jetzt irgendwie ist auch gut, habe ich gedacht. Ist auch schön, dass das jetzt mal raus ist. Und das genieße ich auch ein bisschen. Also, dass ich nicht immer so viel an den Korrekturen sitze. Ich habe mal, als ich das Island-Buch geschrieben habe, also mit der Lektorin gesessen, da hatte ich eine Lektorin mir gewählt, die meine, also Bekannte war, jede Seite eine Stunde und immer wieder, was willst du? Was ist das Besondere an diesem Tag auf Island? Warum schreibst du gerade diesen Tag? Mann, ey, das war wie in der Schule, und dann hat die mich wirklich gequält, habe immer wieder Sachen verändert, und da habe ich gedacht, wie schreiben denn Leute dicke Bücher? Mein Buch hat 80 oder was Seiten, das Islandbuch. Ich kann mir nicht vorstellen, ein dickes Buch zu schreiben. Ne? Aber das ist jetzt schön voller Bilder.
Also gab es nicht so einen langen Lektorprozess,
Lektoratsprozess? Doch, auch. Okay. Jetzt ist es eine andere Lektorin gewesen, und mit der habe ich einen regen Brief austauscht, immer wieder. Ich hatte dann 7 Geschmacksverstärker, das sind wichtige Freunde, Dramatogen aus dem Theater, Kritiker, also Menschen, die mir meine Theaterarbeit beschreiben, die ich lange kenne und vor deren Urteil ich mich auch gefürchtet habe. Und die haben sich viel Arbeit gemacht, haben jede Geschichte ausgewertet. Das war meine Rettung. Und da haben mir 2, 3 Freunde gesagt, die Geschichte geht zu weit. Die, wo du da, also das mit der, ich umschreibe das jetzt mal ein bisschen, das ist zu privat und das sollte nur persönlich sein. Das geht zu weit und du könntest damit auch jemand anderen wehtun. Und da war ich froh, dass ich diese Geschmacksverstärker hatte, weil du ja auch ein bisschen blind wirst.
Oder Geschmackshämmer sogar in dem. Was? Sogar Geschmackshämmer in dem Zusammenhang. Überhaupt aber Persönlichkeit, Privatheit spielt schon auch eine wichtige Rolle. Es gibt Tagebucheinträge, Briefe. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass es auch so persönlich ist? Warum ist dir das so wichtig, dass es so persönlich ist?
Weißt du, wenn ich spiele, dann spiele ich ja nicht, dann spiele ich ja, das Material bin ja ich, und ich bin es gewohnt, mich aufzumachen. Und das hat auch in gewisser Weise so eine Vollständigkeit. Ich glaube, dass andere Schauspieler anders das beschreiben würden. Aber das ist mein Weg. Ich habe nur gemerkt, dass zu viel Offenheit auch nicht nützlich ist. Das ist meine eigene Offenheit, die ich mir selber abverlange. Aber wenn du in Othello spielst, habe ich geschrieben, kannst du abends die Kinder nicht ins Bett bringen. Sonst habe ich was falsch gemacht. Und trotzdem ist es auch nur ein Beruf. Aber der Othello ist keine Lesung. Sind keine Frühlingsgedichte. Und ich habe, das ist eben halt, so wie ich auch schreibe, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Man, um das Wahrhaftige aus sich herauszubringen, wenn du so willst, auch um Leichtigkeit zu erreichen, das ist die harte Arbeit von viel Schwierigkeit, Schwerwiegenheit. Das sind Nächte, die man nicht geschlafen hat. Leichtigkeit habe ich mir hart erarbeitet. Ich bin Perfektionist, ich bereite alles genau vor. Und deswegen bin ich jemand, der gerne sagt, ich habe in der Situation in meinem Leben gedacht, das überlebe ich nicht. Und ich sage dir auch, warum. Und ich sage dir auch, was ich gemacht habe, welche Fehler ich gemacht habe. Weil ich glaube, aus den Fehlern, das ist das Gewürz meines Lebens. Die Fehler sind die Dinge, die mir Zeichen setzen. Und ich habe auch geschrieben, wahrscheinlich liegt meine Tugend darin, nicht besonders mutig zu sein, sondern zu weit zu gehen. Und indem ich das tue, merke ich, ich bin ein ewiges Kind und das Leben ist eine ewige Pubertät.
Vielleicht können wir trotzdem noch ein paar Worte zu deiner Schauspieltätigkeit verlieren, auch wenn die vielleicht heute nicht ganz im Mittelpunkt steht. Du bist ja seit Jahrzehnten Ensemblemitglied beim Staatsschauspiel. Woher kommt die Treue?
Weißt du, erst wollte ich nach Dresden, weil in Dresden war gutes Theater und ich war Student und ich wusste, es gibt 2 Möglichkeiten, und da wollte ich Dresden, kam ich nach Dresden. Es gab damals 2 Möglichkeiten. Man konnte ein Chemnitz-Student sein von Leipzig, ich habe in Leipzig studiert, und man wurde aufgeteilt nach 2 Jahren um das dritte und vierte Jahr praktisch an einem Theater zu arbeiten und weiter ausgebildet zu werden. Und natürlich wollten viele nach Dresden und ich wollte auch nach Dresden. Ich habe Glück gehabt, in Dresden zu sein. Und dann wollte ich natürlich in Dresden bleiben, weil es mir so gefallen hat, weil das Theater sozusagen in der Bundesliga spielt und weil dort tolle Schauspieler sind. Und dann bin ich kurz weg nach Halle und dann kam ich zurück. Und dann wurde ich fest engagiert, richtig engagiert und war richtig Vollkornbrot sozusagen. Vollwertig, nicht mehr Student. Kein Toursbrot, sondern Vollkornbrot. Also richtig vollwertig mit Rollen. Und dann habe ich gemerkt, dass es aufwärts geht. Und dann habe ich gesagt, das ist aber ein schönes Leben. Das ist aber ein toller Beruf. So viel, so ein Fahrtwind. Und dass mir dann Sachen schiefgegangen sind und dass ich Sachen missverstanden habe, das gehörte dazu. Aber es ging immer weiter. Und dann habe ich nach einer Weile gedacht, das ist aber ein schönes Leben, weil man kann ja hier auch gut leben. Und dann habe ich gemerkt, jetzt müsste man weitermachen, aber es geht mir nicht schlecht. Und dann habe ich mir gesagt, wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich. Und dann kam die Zeit, da hat sich etwas Wichtiges entschieden, mein Vertrag wurde geschützt. Man kann mich nicht so einfach mehr kündigen. Und dann habe ich angefangen zu denken, naja, selbst wenn es mir jetzt schlecht gehen würde, dann müsste ich mir das gut überlegen. Denn ein Festvertrag ist Garant zum guten Schlaf und für Gesundheit. Die Ängste sind weg, dass man auf dem freien Markt landet. Und dann hatte ich eine Zeit, wo es mir nicht gut ging. Das steht auch in dem Buch. Und dann wäre ich normalerweise gegangen. Wohin? Ja. Und dann bin ich aber geblieben und habe gedacht, jetzt tritt auch die Klausel ein, die mich schützt. Und das genieße ich. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich mir diese Klausel erarbeitet habe und nun auf diesem Konto mich ausruhen konnte, beziehungsweise geschützt von mir selbst, von meinem eigenen Vertrag, der unkündbar war. Und jetzt ist ein Zustand, wo ich mich aus diesem herausgearbeitet habe, jetzt ist gerade ein Zustand, wo ich so viel spiele, also ich glaube, ich habe gestern mit dem Intendanten gesprochen, ich habe gesagt, wir müssen mal über Geld reden, das habe ich lange nicht gemacht, aber ich habe im letzten Jahr so viel gespielt wie keiner an unserem Theater. Ja, das müssen wir erst beweisen. Dann habe ich gesagt, ja, ich brauche nur sagen, Weihnachtsmärchen, Wunschpunsch, 34 Vorstellungen. Ja, stimmt, sagt er. Sommertheater, DIN A2 Herren, 24 Vorstellungen. Ja, stimmt. Damit habe ich schon mal einen Vorsprung. Und ich meine, es gibt sehr schöne Rollen jetzt. Und ich bin sehr glücklich an meinem Theater, an meinem Wohnzimmer. Ich liebe dieses Theater. Ich habe in diesem Theater 2000 Mal auf der großen Bühne gestanden. Ich liebe vor allem auch das große Haus. Es hat eine unglaublich starke Aura auf mich. Ich liebe meine Garderobe. Ich sitze mit Christian Friedl in einer Garderobe. Wir haben früher noch Zeit gehabt, als seine Rollen kleiner war. Da haben wir gespielt, Wer wird Millionär? In so einer App. Als wir auf unseren Auftritt warteten. Und wir sind Tatsache einmal Millionär geworden.
Wie hat sich denn das Theater verändert in der Zeit? Ich denke mal, die schlechte Zeit hat vielleicht eher persönliche Ursachen, aber die Qualität des Theaters wird ja auch immer mit Argusaugen beäugt. Du kannst es gut beurteilen, weil du eben schon so lange da bist.
Der Stoff wird eher zum Spielanlass degradiert. Wir leben in einem Zeitalter, wo Video, wo Audioverstärkung, das heißt, wir spielen meistens jetzt auch mit einem Mikrofon, das wir am Körper tragen, um den Lärm der Bühne zu übertönen, um auf diesem Bühnenbild, das nicht existiert, in leeren Räumen da anwesend zu sein. Das heißt, ich bin ausgebildet als ein Schauspieler, der eine Rolle kreiert, baut, um dem Zuschauer eine Figürlichkeit, die ich erarbeitet habe über 8-9 Wochen, mit einer anderen Figürlichkeit in Reibung zu zeigen. Das ist meine Ausbildung. Die Realität sind aber viel fragmentarische Arbeit. Das ist die Realität und dass wir eben halt auch die Stücke aufreißen, weil wir vielleicht denken, das Normale reicht nicht mehr. Und jetzt komme ich zu dem anderen. Es gibt durchaus Tendenzen, das erkennend zu sagen, wir können uns nicht überlisten. Der beste Vorgang ist noch immer, wenn sich ein Mensch etwas erhöht hinstellt und einem Menschen, der von unten zuschaut, eine Geschichte erzählt. Und es gibt weiß Gott viele Schauspieler, die das wissen und lieben. Und jetzt Besuch der alten Dame würde ich als eine altbewährte Arbeitsweise beschreiben. Ich habe auch schon gesagt, das ist ja ein bisschen wie in einer Schauspielschule, eine Probe zu haben, ohne zu singen, ich stehe mit Frau Muck da und wir reden miteinander, das gibt es ja kaum noch, solche Proben. Das sind sozusagen, das ist ja, dass es das noch gibt. Gibt es. Und ich finde, viel hat sich auch verbessert. Es wird, während wir arbeiten, geleuchtet. Das finde ich einen wunderbaren Prozess. Plötzlich habe ich ein Licht und denke, boah, das macht mich total an. Dieses Blau-Rot, da merke ich, wie zentriert diese Situation geleuchtet werden könnte. Und spiele, das heißt, es wird parallel gearbeitet. In der Pause beim Rauchen kommt die Ankleiderin und sagt, ich soll dir mal das Hemd überziehen, probier mal mit dem Hemd. Es verwandelt sich, man arbeitet unmittelbarer. Das gefällt mir. Das ist eine schöne Arbeitsweise, eine gerechte Arbeitsweise. Und wir können noch viel mehr uns abfilmen und sagen, wir haben die Szene mal hier drauf und dann spielt man sie zu Hause nochmal durch. Mir gefällt auch diese modernere Arbeitsweise. Was mir nicht gefällt, ist, wenn wir den Zuschauer vergessen. Ich glaube, das sagt euch aber jeder zweite Schauspieler. Kein Schauspieler will den Zuschauer nicht. Aber manchmal vergessen wir, wie viel Arbeit es macht, einen Zuschauer an den Platz zu binden. Wie viel Vertrauen er haben muss, wirklich zu kommen. Sein Kind zu verkaufen, zu parken und wirklich zu kommen. Das ist schon, wenn man in der freien Szene dann auch noch arbeitet, immer für mich eine gute Schule.
Jetzt hast du unzählige Rollen gespielt in den Jahren. Gibt es eine Rolle, die noch fehlt, die du dir wünschst?
Weißt du, die Frage kriegst du ja immer gestellt und die hat ihre Berechtigung. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, und jetzt landen wir wieder bei dem Buch, dass ich ganz viele Rollen gespielt habe, ohne sie anzusteuern, ohne dass es ein Traum war von mir, die sich zu einer Traumrolle...
Herr Spatzek, bitte an die 689, bitte.
Herr Spatzek, bitte in die 689. Komm mal, Leute, das müsst ihr drin lassen. Das ist Schlaf nicht, drin, wir schneiden das nicht, Leute. Ja, denkt an Herr Spatzek, bitte die 689.
Du musst auf den Datenschutz achten.
Wir haben ja genuschelt. Herr Patzek, bitte. Bitte die 682. Die 682. Ich wiederhole die 43. Pass auf. Wo war ich stehen geblieben? Und dass manche Rollen, ich sag mal, ich hatte mal ein Angebot von Teatro del Palermo, ja. Boah, das ist ja fast meine Nascala. Hatte ich ein Angebot, Bassaselem in der Entführung aus dem Serail zu spielen. Er sagt mir, Holk Freitag, ich hatte dich vorgesehen für Gottes Gemetzels als, egal, mit A. Ich sag, aber Teatro del Palermo, Holk. Nee, das ist schon wichtig. Muss ich jetzt absagen? Okay, ich habe das abgesagt. Aber es wurde eine meiner schönsten Arbeiten. Ich bin auf einen Regisseur getroffen, Beat Fee aus der Schweiz, ein Triathlet, der gleichzeitig auch viel über die Gesundheit wusste, der über diesen mechanischen, biologischen Vorgang des Schauspielers viel wusste. Der hat uns immer gesagt, nehmt die Kinder mit, nehmt eure eigenen Kinder mit auf die Bühne. Das Kind, das du bist. Und dann haben wir hinten gestanden und hat er gerufen, habt ihr eure Kinder? Wir von denen, ja. Und da hat er manchmal gerufen, das Kind, ihr spielt ohne Kind. Ihr spielt ohne Seele. Und das hat mich tief beeindruckt. Und ich habe sicherlich viel danach anders gespielt, weil ich auf diesen Menschen getroffen bin. Und somit ist diese Rolle zu einer Traumrolle geworden, ohne dass ich sie angesteuert habe. Und es gibt einige Sachen, die ich angesteuert habe, ich kann das auch sagen. Ich sag das mal nicht, damit ich sie nicht öffentlich degradiere. Das ist wirklich nicht fair. Und da war ich danach froh, dass ich sie nicht gespielt habe. Jetzt bin ich gerade kurz vor einer Traumrolle. Aber ich muss sie dann erstmal machen. Also jetzt habe ich gerade eine, die ich arbeite. Und wir gucken mal danach auch.
Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für das schöne Gespräch und wünsche heute Abend viel Erfolg und auch mit dem Buch und mit der eventuellen Traumrolle.
Ja, also in diesem Sinne träumen wir weiter. Schön, dass ihr da wart.